Ich möchte eine Geschichte vorlesen aus der Bibel von ganz am Anfang. Gott, der Herr, formte den Menschen Staub vom Erdboden und blies in seine Nase den Lebensodem. So wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen. Dann pflanzte Gott, der Herr, in Eden im Osten einen Garten und setzte dorthin den Menschen, den er geformt hatte. Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, begehrenswert anzusehen und köstlich zu essen. In der Mitte des Gartens aber den Baum des Lebens und den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Gott, der Herr, nahm den Menschen und gab ihm seinen Wohnsitz im Garten von Eden, damit er ihn bearbeite und hüte. Dann gebot Gott, der Herr, dem Menschen, von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, doch vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse darfst du nicht essen. Denn von dem Tag an, da du davon isst, wirst du sterben. Gott, der Herr, formte aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und führte sie dem Menschen zu, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Und wie der Mensch jedes lebendige Wesen benannte, so sollte sein Name sein. Der Mensch gab Namen allem Vieh, den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Das ist eine poesievolle Darstellung der Schöpfung, Schöpfungsgeschichte. Aber heutzutage sind ja die meisten Menschen davon überzeugt, dass das nicht ganz so poesievoll ist, sich vollzogen hat, sondern dass eigentlich alle Energie und alle Materie ganz am Anfang in einem winzig kleinen Punkt versammelt war. Ich verstehe das auch nicht, vor allem verstehe ich nicht, was da ringsrum gewesen sein soll, aber lassen wir das jetzt mal beiseite. Und irgendwann soll es diesen Urknall gegeben haben und eine riesige Explosion, die quasi bis heute andauert und immer noch weiter, und das Weltall sich immer weiter ausbreitet. Und das Interessante daran ist, das ist die sogenannte Feinabstimmung, wenn nur ein Bruchteil der Geschwindigkeit der zur Ausbreitung anders wäre, mal unabhängig davon, was jetzt Gottes Aufgabe dabei ist oder Gottes Anteil daran, wenn die Geschwindigkeit nur ein ganz klein bisschen geringer wäre, dann wäre diese Explosion sozusagen irgendwann zum Ende gekommen und alles wäre wieder in sich selbst zusammengefallen und alles wäre wieder nur ein winzig kleiner Punkt. Das heißt, uns gäbe es gar nicht. Und wenn die Geschwindigkeit nur ein ganz, ganz kleines bisschen größer wäre, als sie tatsächlich ist, dann würde alles auseinandergerissen, dann gäbe es keine Klumpen, keine Erden, keine Sonnen, keine Sterne, nichts. Und uns gäbe es auch nicht. Es ist perfekt gemacht. Die Geschwindigkeit ist genau so, dass Leben überhaupt möglich ist. Und ein englischer Physiker, der Atheist gewesen ist und durch seine Forschung aber gemerkt hat, dass es eigentlich anders sein muss, dass doch da ein Gott da sein muss, der hat gesagt, eine vernünftige Interpretation der Fakten legt nahe, dass ein Superintellekt, also ein Superverstand, ein großer Verstand mit der Physik wie mit der Chemie und Biologie gespielt hat und dass es keine nennenswerten blinden Kräfte in der Natur gibt. Gott hat die Welt, das Weltall gemacht und schon deshalb ist die Welt liebenswert. Und was es dazu noch zu sagen gibt, hören wir in der Predigt.
Ja, ich weiß nicht, ob es alles sein wird, was es dazu noch zu sagen gibt, denn das ist ja wirklich ein weites Feld. Ich liebe meinen Mann. Ich liebe meine Kinder und Enkel. Ich liebe die Natur. Ich liebe Kunst. Ich liebe die Gemeinde. und ich liebe Gott. Und Gott sprach. Und Gott sprach. Wir hörten es gerade in der Schöpfungsgeschichte und es wurde. Und siehe, es war gut. Gott zeigt uns seine Weisheit und Liebe in diesem Text. Und durch die Erkenntnisse der Wissenschaft und Forschung wird immer deutlicher, und wir haben es eben gehört, mit diesem kleinen Zufall, wo wir sagen, Gott hat es geschaffen. Es wird immer deutlicher, wie gut es war. Dieser Zufall kann kein Zufall gewesen sein. Und wir sind Teil dessen, was gut ist. Und glaub es ruhig, du bist gut gemacht. Ich arbeite mein Leben dran, Leben lang dran, das zu glauben. Wir sind aus Liebe gemacht, weil Gott uns liebt, weil er ein Gegenüber haben wollte. Und wir lesen im Psalm 139, du hast die Organe meines Körpers so kunstvoll geschaffen, hast mich im Leib meiner Mutter gebildet. Ich danke dir, dass du mich so herrlich gemacht hast. Wie kostbar sind deine Gedanken über mich, oh Gott. Und die meisten von uns wissen das, dass Kinder aus Liebe entstehen. Aber nicht immer bleibt die Liebe bestehen. Und das führt uns schmerzlich vor Augen. Wir sind getrennt von diesem Ausgewogensein, von dem Guten. Wir müssen uns auseinandersetzen mit so vielen Dingen, die nicht gut sind. Wir sind getrennt vom Paradies. Hinausgeworfen wegen den Einflüsterungen dieser Schlange. Dieses Bild kennen wir. Diese Schlange sagt, sollte Gott gesagt haben. Und der Mensch hat darauf gehört. Ich kann doch selber entscheiden, was gut und böse ist. Klar, kannst du. Aber was hast du davon? Du hast die Mitverantwortung übernommen. Wir tragen eine Mitschuld an diesem Zustand der Welt, wie es jetzt ist. Und das Paradies, dieser glückselige, ausgewogene Zustand völliger Einheit und Liebe, wird von diesem Moment an das Ziel für Adam, was übersetzt heißt der Mensch, und Eva, die Mutter. Sie haben dieses innere, tief in uns auch angelegte Ziel wieder in diese paradiesische Umgebung zu kommen, die uns ganz sein lässt. Alles Streben in uns selbst und im ganzen Weltgeschehen liegt letztlich zwischen diesen beiden Polen. Trennung von Gott und Sehnsucht nach Wiedervereinigung mit ihm. Am letzten Sonntag hat hier Dr. Klaus Richter gepredigt in unserem Blaukreuz-Sonntag. Im Blick auf die Sucht. Und genau das hat mich gefreut, dass dieser Gedanke auch heute einfach nochmal reinpasst. Diese Sehnsucht, diese Trennung zu überwinden, das betrifft nicht nur Leute, die mit einer Suchtproblematik zu tun haben, sondern uns alle. Aber wie geht denn das wieder zusammen, dieses Getrenntsein? Mich hat das bewegt und eigentlich habe ich gedacht, das schaffe ich doch gar nicht. Ich kann das nicht aushalten eigentlich. Auch die Trennung von Gott, die ja sich in mannigfaltiger Art zum Ausdruck bringt im Leben. In Zweifeln, in Verzweiflung, in vielen, vielen Fragen. Warum lässt Gott das zu? Eine ziemlich sinnlose Frage eigentlich. Aber wir stellen sie trotzdem immer noch. Und Gott will ja eigentlich in Beziehung leben mit uns und hat den Ausweg gefunden. Denn er will, dass es uns gut geht. Der Ausweg heißt Jesus. Ich habe gestern den alten Luther-Film von 2003 nochmal gesehen. Vielleicht kennt den jemand von euch auch noch. Und da war das auch so zum Ausdruck gekommen. Der Luther war voller Angst. Er hat gekämpft gegen den Teufel, den er in sich gespürt hat. Und er ist sozusagen durchgedrungen, dass Jesus für ihn alles ist. Dass er sich auf ihn verlassen will, nicht auf Theologie, nicht auf Interpretation, nicht auf Wissen, sondern auf Jesus im Glauben an ihn. Durch Jesus kann diese Liebesbeziehung, diese Einheit wiederhergestellt werden. Wir sind ja Geschöpfe, mit Geist ausgestattet und wir können uns entscheiden. Freiwillig können wir Ja oder Nein sagen. Und wir haben Verantwortung übernommen mit dieser Freiheit. Gott, der Herr, schuf einen Garten in Eden und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Das ist der Moment, wo wir in Verantwortung kommen. Und in Gottes Schöpfungsgeschichte erkennen wir, dass wir von ihm beauftragt sind, mit hineingenommen in einen Gestaltungsprozess. Das haben wir in dem Text der Schöpfungsgeschichte gehört. Wir dürfen Tiere beim Namen nennen. Keiner von euch macht das, glaube ich, außer dass er vielleicht seiner Katze Kosenamen gibt oder seinem Hund. Aber es ist das Zeichen dafür in diesem Schöpfungsbericht, dass wir sozusagen mitgestalten können, dass Gott uns das zutraut. Das ist eine coole Sache. Wir ordnen auf diese Weise die Welt um uns herum und können mehr vom Großen und Ganzen erkennen und merken, dass alles mit allem zusammenhängt. Und ich kann nur das bewahren und schützen, was ich liebe, wenn ich dazu eine Beziehung aufgebaut habe. Wenn mir das egal ist, ja, dann ist es mir egal. Ich habe mein ganzes Leben eigentlich kein Haustier gehabt. Ich selbst als Kind nicht, meine Eltern, ja, die waren durch mit Haustieren bei meinen großen Geschwistern. Und wir hatten natürlich dann bei unseren Kindern so Meerschwein. Ich habe mich nicht drum gekümmert groß, ich habe immer nur diese Dinger da weggemacht, die da von dem Meerschwein in der Wohnung rumlagen. Oder wir hatten auch einen Hasen draußen im Stall. Ich hatte keine Beziehung zu den Tieren. Und mir ist jetzt durch den Hund meines Sohnes, den ich nachmittags und abends mal beaufsichtigen durfte, bewusst geworden, wie schön das eigentlich ist, ein Tier. Gut, ein Meerschwein ist was anderes als ein Hund, gebe ich ehrlich zu. Und ich merkte, wie dieser Hund erst nicht in die Beziehung zu mir gehen wollte. Er ist nämlich glatt umgekehrt und hat mich wieder nach Hause zurückgezerrt, als ich mit ihm Gassi gehen wollte, so in Ablenkung, wie man das mit Enkeln macht. Dachte ich, mir muss ja auch mit einem Hund funktionieren. Aber nein, der Hund hat mich nach Hause gezerrt. Und gut, dachte ich dann eben nicht, Hund. Ja, und er hat mir dann aber am nächsten Tag, als alles ja gut gegangen war und mein Sohn wieder bei ihm war, gezeigt, dass er mich akzeptiert und dass ich ihn gestreichelt habe und dass er sich auf den Rücken gelegt hat. Also so ein Zeichen der Vertrautheit und des Angenommenseins. Also nicht, dass ich ihn annehme, sondern dass er mich annimmt. Und das hat mich sehr beeindruckt. Dachte ich, ach, so ein Hundi ist doch was Schönes. Gut, es hat auch noch andere Aspekte. Aber das hat mich beeindruckt, wie wir in Beziehung gehen konnten. Und das war schön. Und mein Sohn hat sich sehr gefreut darüber, als ich ihm das erzählt habe und sagte, siehste, willst du den mal öfters nehmen? Es gehört auch Wissen zu einer Beziehung, wie der andere gestrickt ist. Welche Dinge er mag oder nicht, zum Gefühl der Liebe gehört auch immer die Bereitschaft zu lernen. Eheimpuls zum Beispiel. Sich zu entwickeln und möglichst tragfähige Entscheidungen zu treffen. Viel lesen, manches erfahren auch von anderen, miteinander im Gespräch sein, neugierig sein, wie machst du das? Was hast du für Erfahrungen gesammelt? Wir müssen uns Wissen über Gottes gute Schöpfung erwerben. Neugier und Drang zur Erforschung sind in uns angelegt, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Aber wir können dadurch und dürfen schöpferisch handeln. Ihr habt einen Garten, ihr handelt schöpferisch. Ihr merkt, die Pflanzen wachsen da und jene nicht. Mit verschiedenen Ergebnissen eben. Ich habe eine große Freude, wenn endlich was angewachsen ist im Garten, was bei anderen riesengroß ist, weil mein Garten irgendwie ein bisschen komisch zusammengesetzt ist, was die Erde angeht. Und es ist eine große Verantwortung, die wir dadurch auch wieder übernehmen. Und dann manchmal kann diese Verantwortung groß, zu groß, übergroß sein. Was kann ich machen, auch im Blick auf die Welt? Wir haben eine Verantwortung, wo wir leben, weil es uns sehr gut geht bis jetzt. Was kann ich für andere tun? Manchmal erschlägt mich das, wenn man dann so gegen Ende des Jahres Post kriegt, jener will eine Spende, der andere will noch auch eine Spende. Dort kommt ein sehr emotionaler Brief, dort kommt ein sehr faktenreicher Brief. Ich soll mich entscheiden, wem ich mein Geld gebe. Dann denke ich, ach, die Gemeinde braucht ja auch, siehe Kollekte. Wie mache ich das? Das ist mir zu viel manchmal. Ein Weg dazu ist, sozusagen diese Verantwortung, diese Last, diese Anforderungen in kleinere Teile zu zerlegen. Und da habe ich kürzlich gelesen von dem Begriff der Selbstklärung, dass ich wirklich erst mal frage, das ist jetzt kein großer Trick, aber ich kann es für mich selbst klären, wie ticke ich? Was macht mein Wesen aus? Welche Begabung habe ich und wie kann ich sie weiterentwickeln? Habe ich da schon Erfahrung gesammelt? Worauf kann ich wirklich Einfluss nehmen? Wozu kann ich eine innere Beziehung aufbauen? Lieber eine Schildkröte oder ein Pferd, zum Beispiel, wenn es um Haustiere geht. Habe ich einen Blick für besonders Belastete? Bin ich stark in Empathie? Was macht das mit mir? Reagiere ich besonders heftig, wenn ich Ungerechtigkeit wahrnehme? Was liegt mir am Herzen? Worin kann ich langfristig mit Freude agieren? Langfristig mich einbringen? Kenne ich genug gleichgesinnte Leute, um einen Verein oder eine Partei zu gründen? Ich weiß nicht. Ist der eine oder andere schon mal auf die Idee gekommen, zu sagen, also, jetzt muss mal hier was anderes her. Lasst uns eine Partei gründen. Wir haben Erfahrungen jetzt gemacht in den letzten 15 Jahren, wo aus Ideen etwas entstanden ist. Nein, schon länger. Ich habe jetzt nur auf die Problempartei gerade gesehen. Bin ich ein Typ, der lieber in der hinteren Reihe steht, Impulse gibt vielleicht nach vorn? Oder bin ich ein Typ, der richtig gern dient, kehrt, den Saal kehrt nach der Veranstaltung? Nichts schließt aus, dass du am Ende den Saal kehrst. Das möchte ich natürlich auch sagen. Das ist immer gern gesehen. Konkrete Fragen, weil ich wissen will, wie meine Verantwortung in der zerrissenen Welt aussieht, habe ich es gerade gestellt. Aber dennoch ist sie von Gott ja geliebt. Und so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Das ist die Perspektive, die uns in Johannes 3, Vers 16 gegeben ist. Wir können den richtigen Platz in dieser Welt finden. Jeder, bin ich überzeugt. Mancher braucht länger, mancher zieht mal um und dann zieht er wieder zurück. Aber okay, wärst du nicht umgezogen, Carina, hättest du das gar nicht erfahren, wie es ist. Und deswegen sind wir da und kehren dann deine Wohnung aus. Es gibt seit einiger Zeit die Initiative Schöpfung der Kirchen und Gemeinden in Deutschland. Ich habe das auch auf dem Chat euch mal hingeschickt. Ich glaube nicht, dass ihr von gestern auf heute das alles durchgelesen habt, aber ihr könnt es ja nachlesen im Gemeindechat. Die Initiative Schöpfung der Kirchen und Gemeinden in Deutschland. Mündige Christen nehmen Verantwortung wahr. Im September und Oktober dieses Jahres gab es unterschiedliche Aktionen konkret vor Ort. Dabei geht es um Nachhaltigkeit, um Demut vor der Natur, vor Tieren und Mitmenschen und mehr Ehrfurcht vor dem, was Gott geschaffen hat. Mir fiel dabei dieser Begriff Ehrfurcht vor dem Leben ein. Kennt ihr das noch? Ehrfurcht vor dem Leben? Albert Schweitzer hat das geprägt und ich kenne das so aus meiner Kindheit und Jugend, dass meine Eltern sozusagen mit diesem Begriff und diesem Gedankengut vertraut gewesen sind. Das war vielleicht der Beginn solcher Überlegungen. Und wenn wir ehrlich sind, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber lange Zeit, glaube ich, haben sich Christen für besser gehalten als Leute, die mit Naturreligionen zu tun haben in Lateinamerika, Afrika, Asien. Dabei wurde aber deutlich in der weiteren Beziehung sozusagen zu Menschen, die Naturreligionen anhängen, dass sie viel verbundener mit der Natur sind, dass sie eben nur das aus der Natur nehmen, was sie wirklich brauchen, dass sie nur die Büffel erlegen, meinetwegen die Indianer, das ist so dieses Bild, was man da hat, die sie wirklich zum Essen brauchen und nicht sinnlos abknallen. Wir müssen keine Animisten und naturreligiöse Menschen werden, um das zu erkennen, das ist klar. Aber dass man die Schöpfung als Einheit betrachtet, ich glaube, da kann man doch was lernen von diesem Blick auf die Welt. Und wir können sogar Verantwortung für unsere kleine Welt in Gera übernehmen. Nun sind heute alle beide Imker nicht da, die wir in unserer Gemeinde haben. Ich dachte, denen würde das jetzt richtig Spaß machen, zu sagen, kauft deutschen Bienenhonig. Geht's den Bienen gut? Geht's den Menschen gut? Und heute macht Information mehr Einfluss möglich. Das große Ganze können wir einfach besser in den Blick bekommen. Machen wir das? Informieren wir uns oder ist es uns zu viel? Ehrlich gesagt, mir ist es manchmal zu viel an Informationen. Aber dann müsste man schauen, was meine Prioritäten sind. Ich habe gelesen kürzlich, 34% der Deutschen halten Schutz der Umwelt für wichtig, tun aber nichts dafür. Schön. Und unter den Jugendlichen, die vor kurzem noch für Klimaschutz Schule geschwänzt haben, ihr erinnert euch, oder sich auf die Straße geklebt haben oder dergleichen, ist nach der allerneuesten Umfrage der Shell-Studie das Engagement für die Natur an die dritte Stelle gerückt. Weil, und das ist wirklich nicht gut, die Angst vor einem Krieg in Europa größer geworden ist. Und das zeigt uns, wie stark wir auch davon abhängig sind, was um uns herum passiert. Ich will hier nicht erzählen, was ihr alles machen könnt, um die Umwelt zu schützen. Ich glaube, das wisst ihr und viele von uns machen da richtig viel. Aber es gibt immer noch Luft nach oben, würde ich sagen. Und überlegt es einfach, was geht und informiert euch. Alles hängt mit allem zusammen. Aber ich habe mich gestern gefreut, als ich an der Elster spazieren gegangen bin mit einer Freundin, die Hochwasserschutzmauern zu sehen. Leute, das ist gut, dass es gebaut wurde. Und sogar schön gebaut wurde, weil nämlich Naturstein davor gehängt wurde. Weniger schön ist dann, dass Graffiti draufgesprüht werden, aber bisher sieht es ja noch ganz gut aus. Also, es passiert was und ich glaube, dafür können wir sehr dankbar sein. Dankbar sein können wir auch, dass Leute sich eingesetzt haben für die Bewahrung der Schöpfung. Bewahrung der Schöpfung ist so ein Begriff, ja, kennt man aus der DDR, ich jedenfalls. Und das war hochpolitisch. Es ging doch nur um die Natur, aber es war hochpolitisch. Und es war gefährlich, sich öffentlich dazu zu äußern, zum Beispiel, dass im Tagebau Gifte freigesetzt werden. Das Teerseen, wie in Rositz zum Beispiel bei Altenburg, entstanden, oder dass verseuchtes Wasser in unseren kleinen Wipsefluss da hinten in Liebschwitz eingeleitet wird. Das war gefährlich zu sagen. Hier in Gera und Jena und Umgebung gab es Umweltgruppen, die sich da engagiert haben. Menschen haben was gewagt. Es war wichtig, nicht nur als so Revoluzertum jugendlicher Art, sondern für uns alle, das haben wir nämlich dann gemerkt, die wir hier leben. Umweltgruppen sammelten sich unter dem Dach der Kirche. Es war bis Herbst 89 wirklich ein Engagement beider Seiten mit ungewissem Ausgang. Es gibt Filme, Spielfilme, Bücher, Dokumentationen, Faktensammlungen, was die sozusagen beweisen, wie gefährlich das gewesen ist, können wir uns fast heute gar nicht mehr vorstellen. Umweltgruppen haben letzten Endes die Wende mit vorbereitet von 1989. Und ich, ehrlich gesagt, bin den Leuten sehr, sehr dankbar. Ich war in relativ großen Distanz dazu, persönlich. Aber ich bin denen sehr dankbar in der Rückschau, dass es so geworden ist. Auch jetzt macht mir vieles Angst. Ich sorge mich zum ersten Mal wirklich um die Zukunft. Weiß nicht, wie es euch geht. Ich denke, oh, was wird meine Kinder erwarten? Was wird meine Enkel erwarten? Und dabei scheint es jungen Menschen auch so zu gehen, dass sie trotz jahrelanger Umwelterziehung keinen Wert mehr auf einen nachhaltigen Lebensstil legen, sagt die Statistik. Der ehemalige Bundespräsident Gauck benutzte kürzlich den Begriff Sorgenhaushalt. Das hat mir gefallen. Und das umfasst alles, was mir Sorgen macht. Von den kleinen Dingen des Alltags geht mein Mixer morgen noch, wenn ich gerade Teig anrühre, oder bis zu den großen Fragen Krieg und Frieden. Wie werden Verhandlungen aussehen können, um dem Krieg Einhalt zu gebieten? Und ich bin besorgt über das, was ich liebe. Ich mache mir Sorgen um meine Kinder, um meine Enkel. Aber das sind kleine Sorgen vielleicht. Und trotzdem, für manchen ist das wie ein Teufelskreis. Man kann nicht aufhören. Und das Gute ist, ich habe es am Anfang schon gesagt, mein Sorgenhaushalt kann sich vereinfachen, wenn ich mich an der Verheißung Jesu festhalte. Ich bin bei euch alle Tage. Wenn wir sozusagen aus diesem wissenschaftlichen Denken gerade gehört haben, da ist was, was wir uns nicht vorstellen können. Man kann es Gott nennen, wie diese Welt entstanden ist, wie diese Welt sich fortbewegt. Wenn ein Wissenschaftler das irgendwie so ins Auge fasst und benennen kann, dann kann ich doch auch sagen, die Verheißung Jesu stimmt. Ich bin bei euch alle Tage, auch in diesen ganzen Schwierigkeiten. Christen können nach vorn leben. Sie haben Gott im Rücken, Jesus an ihrer Seite und diese Aussicht, diese Hoffnung, diese gewisse Hoffnung auf ein erfülltes Leben und vielleicht sogar aufs Paradies. Ich kann mich entscheiden, wie mein Sorgenhaushalt aussieht, ob ich den Sorgen Raum gebe und das suche, was mich immer wieder weitertreibt, in dieser Sorgenmaschine zu laufen. Oder ich kann mich entscheiden dafür, dass ich dankbar bin für das, was ich habe. Danken macht froh. Probiert's mal aus. Ich komme zum Schluss und möchte euch ermutigen und fasse zusammen. Du bist die gute Schöpfung Gottes. Hey, sagt das mal so leise vor euch hin, wenn ihr nach Hause fahrt. Ich bin die gute Schöpfung Gottes. Du bist berufen, ein Kind Gottes zu sein. Ich bin berufen, ein Kind Gottes zu sein. Du bist das Gegenüber, das geliebte Gegenüber Gottes. Ich bin das geliebte Gegenüber Gottes. Cool. Er schützt, was er liebt. Nähre deine Hoffnung auf das Paradies, auf ein Leben in einer versöhnten Schöpfung. Nähre die Hoffnung mit dem, was dir gut tut. Nähre die Hoffnung, indem du Gutes tust. Gott hat uns den Auftrag zur Bewahrung, zur umsichtigen Haushaltführung in seiner Schöpfung gegeben. Mensch, Natur und Technik könnten gut aufeinander abgestimmt sein. Wissenschaftler sind gesegnet mit Wissen und Forschungsdrang und sie wissen gleichzeitig aber oft um die Gefahren, die sich in dieser Forschung verbergen. Es könnte gut abgestimmt sein. Und du selbst, auch als ganz normaler Mensch, kannst alle Möglichkeiten dafür nutzen, etwas zu tun, ins Handeln zu kommen. Und dein Sorgenhaushalt muss nicht aus Angst, nicht zu Angst und zu andauernder Belastung führen. Und du darfst Jesus glauben, dass er dir Kraft, Mut und Selbstbeherrschung gibt. Er schützt, was er liebt. Vertrauen wir darauf.